ARD.
Es ist total wichtig, die schönen Momente im Leben auch zu genießen. Wir dürfen uns nicht nur über die schlechten Momente ärgern. Aber ich denke schon viel über Sachen nach. Und ich versuche schon viel, manchmal Zusammenhänge zu erkennen, die es nicht gibt. Also ein bisschen so Overthinking ist schon ein Ding, ja.
Hi, ich bin Ray und das ist The Songs You Picked For Me. Meine neue Podcast-Show, in der wir zusammen lachen, musizieren, Musik hören und vielleicht auch die ein oder die andere Träne verdrücken. Okay, es geht halt so. Ich habe ein paar der bekanntesten Musiker Deutschlands zu mir in den Podcast eingeladen. In jeder Folge singe ich mit einem von ihnen dessen Lieblingssongs im Duett. Außerdem hören wir zusammen in die Lieder, die mir vorher in meinem speziellen Fragenbogen beantwortet haben und sprechen darüber, welchen besonderen Platz die Songs in ihren Herzen haben. Ich freue mich, wenn ihr uns auf diesen Trip down Memory Lane begleitet, also online abhängen sozusagen. Schön, dass ihr zuhört und bei meiner Show dabei seid.
Die Ray Gavi Show. The Songs You Picked For Me. Hier hört ihr den Podcast ohne Musik. Die Live-Songs gibt es exklusiv nur in der ARD Audiothek.
Heute zu Gast bei mir habe ich diesen Mann hier, Kamrat.
Hi.
Welcome. Ich freue mich total. Du bist ein Hitschreiber aus dem Ruhrgebiet. Stimmt.
Ruhrgebiet stimmt. Hitschreiber, zweimal Glück gehabt.
Sei nicht so bescheiden. Also auf jeden Fall. Alleine der Song I Believe war 2022 der meistgespielte Song in Deutschradio. Mhm. Aber hallo.
Das stimmt.
Richtig auf die Nerven gegangen. Kennst du das? Also du hast bestimmt die eine oder die andere Anrufe mit irgendwie so, hey, ja. Ich kann dich nicht mehr hören.
Ey, die ganze Familie, also wenn wir irgendwie Geburtstag gefeiert haben oder sowas, ja. Die kam immer, ja, ich höre dich jetzt jeden Morgen im Radio, wenn ich aus der Arbeit fahre, auch langsam nervt's. Ja. Und ich so, ey, freut euch doch, ich habe 6 Jahre gearbeitet, dass irgendwas mal passiert. Ja. Aber ich verstehe das total, dass irgendwann mal die ganze Zeit, I believe, irgendwo raus hat, das nervt.
Aber die singen das nicht richtig, I believe, die singen, never believe.
Ja, klar, ja. Die machen das vor allem dann weg. Ich hatte ja einmal wirklich so ein Erlebnis im Taxi, wo jemand das dann weggemacht hat, als ich im Taxi saß.
Ehrlich?
Ja, ja, die haben das auch gefilmt. Also ich bin ins Taxi eingestiegen und dann lief der Song und ich wollte es halt gerade filmen, dass es im Taxi läuft.
Okay,
dann hat er es weggemacht und das habe ich auch auf Video und es war so dieses Ding, so, boah, ich kann es nicht mehr hören. Und das war ein geiler Moment, weil ich glaube nicht, dass dir das noch passiert, wobei vielleicht auch ab und zu, aber...
Ist mir genau das Gleiche passiert. Yeah. In Hamburg haben wir das erste Mal mit Supergirl, die ganze Band im Taxi und dann, hey, mach mal lauter, das sind wir. Und dann der Typ so, macht ein bisschen lauter, dann kommt irgendwie so Sting oder The Police, glaube ich war das. Und dann dreht er um und sagt dann, das seid ihr auch, oder? Denkst du halt, ja, okay. Na, ist es europäisch? In Amerika würden die dich so feiern, oder?
Ja, die würden es auf jeden Fall feiern. So. Ja. Also auf jeden Fall würden sie dir sagen, dass sie es feiern.
Ja.
Bei mir ist halt so, also er hat mich halt natürlich nicht erkannt so, und hat halt gesagt so, ja, scheiß Lied, mach ich weg.
Ja.
Und ich glaube, der hat es mir aber auch ins Gesicht gesagt. So, ist dein Lied? Ja. Pech gehabt. Ciao.
Schade. Schlager 80 bis den 90er Jahren. Jetzt bin ich da. Also du machst Musik seit 4 Jahren. Ein bisschen länger. Du machst Musik, seit du 4 Jahre alt bist. Deswegen ist es aufgeschrieben, dass ich das nicht verkaufe.
Das ist leider schon länger her als 4 Jahre.
Ja? Aber du bist jetzt irgendwie so super fleißig, das wurde mir auch oft gesagt, dass du bist ein richtiger Arbeiter. Du liebst ja Arbeiten.
Ich weiß nicht, ich liebe nicht Arbeiten. Ich mache, also das Ding ist ja Musik, also du kennst es doch selber, Musik machen fühlt sich für mich nicht immer wie Arbeit an.
Mhm.
So, und ich verbringe viel Zeit mit Leuten, die ich wirklich gerne mag.
Ja.
Also das ist nie so, boah, ich gehe jetzt auf die Arbeit und ich sehe wieder die Leute, die mich nerven, sondern ich mag alle Leute, mit denen ich arbeite. Das ist auch das große Privileg irgendwie.
Ja.
Und natürlich mache ich das viel. Natürlich ist meine, eigentlich 80% von mir als Person sind irgendwie Musik. Also klar. Aber ich würde mich jetzt nicht als so den Fleißigen bezeichnen, der die ganze Zeit nur arbeiten will, sonst passiert einfach. Also es ist mehr so Hobby.
Aber ist es halt so, weil man das so liebt, man will das auch dann richtig gut machen und das richtig gut machen ist nicht leicht.
Voll. Also ich würde schon sagen, ich bin auch ehrgeizig und dadurch kommt vielleicht so eine Art von Fleiß.
Jetzt sind wir da.
Aber es ist, genau, es ist eher so das Ding, ich will es wirklich gut machen, weil ich mache es auch lange und gerade jetzt, wo Sachen passieren, wo das Song im Radio läuft oder die Songs, will ich auch, dass das irgendwie einen richtigen Weg nimmt. So.
Aber bist du ehrgeizig mit Ellbogen? Oder bist du ehrgeizig, halt dein Ziel und freust dich für den Erfolg vom anderen?
Ich freue mich total für den Erfolg von anderen. Also ich hatte das tatsächlich so irgendwie das gleiche Management wie Zoe Wees für eine Zeit, ja, bevor ich mich dann von dem alten Team getrennt habe und so, habe das mitbekommen, habe ich mich total gefreut. Aber du weißt selber, wie es ist. Es gibt manchmal so Momente, wo man sich freut für jemanden, man denkt sich, geil, dass er es geschafft hat,
ja,
aber ich will es doch jetzt auch endlich. Das ist nicht eine Form von Missgunst, sondern es ist eher so dieses Ding von, ey, ich will es jetzt aber auch schaffen. Und ich freue mich auch für jeden, der was erreicht, weil ich weiß, wie schwer das ist. Und
ich glaube, es ist ein Lernprozess. Ne? Ja. Es ist nicht nur, also man lügt, wenn man sagt, dass der man nie neidisch ist oder man hat nie Neid. Ich glaube, es ist eher so, irgendwann merkst du, dass es nicht gesund ist für dich, also nicht gut für dich, und es hilft dir auch nicht, neidisch zu sein. Es hilft dir mehr zu sagen halt, irgendwie so, ich will meinen eigenen Erfolg haben.
Voll, und ich glaube auch, wichtig ist auf jeden Fall, dass man lernt, nur weil jemand anders gerade besser ist, ist man nicht schlechter.
Ja.
Und weil jemand schlechter wird, wird man nicht besser. Sondern es ist unabhängig. Es gibt das so viele Moment, Musiker.
Mach mal langsam, das war jetzt von meinem Kopf ein bisschen zu schnell. Also nochmal, wie war das?
Also, wenn jemand gerade besser ist als du, einen größeren Song hat, heißt es nicht, dass du schlecht bist deswegen.
Okay.
So. Und wenn quasi die andere Person gerade schlechter wird, heißt es nicht, dass du besser wirst. Du bleibst an der gleichen Stelle, sondern du wirst nur besser, wenn du selber besser wirst von alleine oder schlechter wirst. Und das habe ich irgendwann verstanden, dass es nicht darum geht, immer den Vergleich zu anderen Leuten zu ziehen, sondern für sich selber was zu erreichen. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat.
Wenn diese Formulare, du hast, das entspricht eigentlich dein 0,8 Abi. Halt. Das war wirklich so, ich war in einem mathematischen Konundrum. Das ist, wo die sagen halt, also wenn Siobhan irgendwie das Haus verlässt um 15:45 und dann bin ich sofort
verloren. Ich habe auch eine Formel dafür aufgeschrieben. Ich würde dir die kurz präsentieren.
Nee, aber man sagt auch, dass Musik Mathe ist. Und ich liebe beim Songwriting zum Beispiel, dass man ein Balance schafft. Also wir sagen immer beim Songwriting the code. We gotta crack the code. Also du hast irgendwie so zwei super Teile, die du liebst, Refrain, vielleicht eine Strophe, aber du hast den Code noch nicht gekackt. Gekackt.
Kack-Code,
ey. Aber dass man, das finde ich, das macht für mich Sinn. Bist du halt so jemand, der sehr logisch denkt? Also bist du eher der mit Statistik, wo du sagst halt, ich muss das alles verstehen und dann kann ich loslegen? Oder bist du eher jemand, der sagt halt, ist mir egal, ich lege einfach los?
Also gerade was Musik angeht, bin ich dann auch schon manchmal ein bisschen mathematisch. Okay. Also ich brauche irgendwie eine Inspiration, ich brauche irgendeine Textzeile, die es lostritt. Aber dann muss es schon für mich, okay, der Chorus muss so sein, da muss ich das nochmal hier wiederholen. Und ich habe auch so ein bisschen diesen Gedanken von dem Code, der geknackt werden muss, der nicht immer gleich ist. Es gibt keine Formel.
Nee, absolut.
Aber für mich gibt es eine Logik bei Musik.
Ja.
Und gerade bei Popmusik. Und die muss irgendwie zu dem passen, wie ich denke.
Ja.
Sonst im Leben geht's. Also ich bin niemand, der sich Anleitungen durchliest oder überlegt, wie irgendwas geht. Manchmal mache ich auch. Aber ich denke schon viel über Sachen nach. Und ich versuche schon viel, manchmal Zusammenhänge zu erkennen, die es nicht gibt. Mhm. Und Sachen zu analysieren, wo man nichts analysieren muss.
Ja.
Also ein bisschen so Overthinking ist schon ein Ding. Ja.
I Believe. Kennt jeder. War das ein Lied für dich? Hast du das für dich selber geschrieben?
Das Lustige ist, es war genau zu einer Zeit, wo einfach wirklich nichts lief bei mir. Also alles schlecht.
I love it.
Also wirklich, wirklich so. Ich hatte 5 Jahre mit meinem alten Team gearbeitet und es kam dann die Corona-Zeit und dann waren wir alle so, das funktioniert nicht mehr. Also wir haben es nicht mehr verstanden.
Ja.
Es war auch so das Gefühl, mit dem Projekt geht es nicht so richtig weiter. Aber ich hatte meinen Produzenten, mit dem ich jetzt immer noch alles schreibe und arbeite, in Bochum.
Ja.
Und wir haben gesagt, ey, wir wollen aber weitermachen.
Übrigens, man sagt nicht Bochum, man sagt Bochum!
Bochum, gib hier, Bochum.
Ja,
ja, da habe ich mein Studio. Aber auf jeden Fall haben wir das halt dann da zusammen geschrieben und wirklich ein paar Monate gearbeitet, bis wir irgendeinen Song hatten, den wir gut fanden.
Ja.
Und I Believe war wirklich ein Song, der war für mich gedacht. Und ich hatte erst ab dem Song verstanden, wie diese neue Seite von mir, wie Kamrat denn eigentlich klingt.
Ja.
Trotzdem wollte es keiner rausbringen.
Aber das ist dann nicht nur das Glauben, dann musst du es auch beweisen. Alter. Ich meine, deine Geschichte ist nichts Neues. Also ganz ehrlich, weil ich meine, ich sage immer, dieser Tiefpunkt, den jeder Musiker haben muss, um wirklich denn so an sich selber zu glauben, um weiterzumachen, das ist der Anfang.
Voll. Ja. Es ist lustigerweise total das Klischee, was bei mir passiert ist, das, was alle immer erzählen, wo ich gesagt habe, ist alles Quatsch, der eine Song, der alles verändert, also keiner dran geglaubt hat. Genau das war's. Wir haben es dann über das Label von meinem Produzenten veröffentlicht und zusammen mit meinem Team haben wir das dann irgendwie so langsam bearbeitet und dann ging es halt über TikTok, übers Radio und sowas langsam los. Aber es ist definitiv nicht so gewesen, dass irgendeine große Plattenfirma gesagt hat, so, jetzt geht's los.
Ja,
das war, ich erinnere mich an den Satz damals, ich war mit Nico Santos auf Tour und es hieß, mit einem Voreck von Nico Santos und einer Radiopromotion hast du noch lange keinen Hit. Deshalb hat ein Label gesagt. Und da habe ich gedacht, ja, okay, dann machen wir es selber. Bei I Believe war das irgendwie so, also ich hatte diesen, also ich fand es ganz clever, dieses I'd rather fall asleep than fall in love.
Yeah.
Und habe aber auch gedacht, also lustigerweise ist es ein bisschen, es kam aus einem Gespräch mit einem Freund, der erzählt hat, wie nervig dieses Dating für ihn ist.
Yeah.
Und ich habe gesagt, ey, bevor ich mir das antun würde, würde ich lieber das ganze Wochenende im Bett bleiben.
Okay, du bist da ganz alleine, aber...
Genau, man ist quasi in dem Moment lieber alleine, als sich mit dem falschen Menschen abzugeben.
Ja, so.
Und das ist das Ding. Lustigerweise fragen mich viele Leute, Herbe, wie passt es denn in dein Leben, wenn du... Ich bin seit 10 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Hm. Also theoretisch passt es da gar nicht rein.
Wie hat sie dieses Decksal interpretiert?
Ja, wir hatten dann eine kurze Pause.
Nee, seitdem schlafen wir in getrenntes Schlafzimmer. Aber es funktioniert ganz gut.
Ich habe ihr gesagt, das war nicht ehrlich. Und so, nein, hoffentlich hört sie nicht zu. Es war alles nicht so gemeint.
Aber dieser Lebenswechsel vom nur Kampf, nichts erreichen und auf einmal Riesenhit. What changed?
Also vor allem war eine Sache das Ding, also damit ich I Believe rausbringen konnte und auch das Video und so machen konnte, ich weiß ja selber, es kostet alles ein bisschen Geld, Leute, die für einen arbeiten und Sachen produzieren, mischen, müssen bezahlt werden und ich hatte das Geld nicht. Das heißt, meine Eltern haben Kredit aufgenommen, damit ich das machen konnte und dann waren die halt auch im Risiko.
Wow. Und die wollten dich einfach raus aus dem Haus.
Die wollten mich raus aus dem Haus.
Hier ist das Geld, geh jetzt.
Ja, aber die haben den ja die hatten nie so viel Geld, dass sie sagen konnten, hier hast du das Geld, sondern die mussten das von der Bank nehmen, das Geld, und mir dann geben. Wow. Und dann war so ein doppeltes Risiko irgendwie. Und dann war der erste Change war wirklich, meinen Eltern das Geld zurückzugeben, damit ich so ein bisschen, okay, jetzt sind alle aus dem Risiko raus und jetzt können wir das irgendwie genießen. Naja, und dann war noch so ein bisschen Corona-Zeit und es ging so langsam, es war alles absurd. Auf einmal Radiointerviews und Shows und Leute kannten den Song und weiter TikToks machen und so. Und
da gibt's auch einen Moment, wo man weiß, das war der harteste Moment. Mhm. Und dann gibt's einen Moment, wo du wieder ausatmen kannst, wo du das Gefühl hast, oh, ich komme hier weiter.
Ja.
Und das ist witzigerweise, weil ich nicht Geld so schätze, dass ich sagen würde, Geld ist alles. Aber zum Beispiel bei mir war das auch dieser eine Check, dieses erste Check, die ich bekommen habe. Dann habe ich das unterzeichnet hinten, ich war daran gewöhnt, unterzeichnet da hinten und dann habe ich meine Mutter geschickt. Mhm. Weil sie mir, also die hatten auch kein Geld und 8 Kinder, aber die hat immer mir was gegeben, wenn ich das gebraucht habe. Und das fand ich eigentlich einer der schönsten Momente, irgendwie so. Einfach, dass du mit deinem eigenen Stolz dich wieder beschäftigen kannst.
Voll, weißt du warum? Weil dann ändert sich das eine wichtige Ding. Man kann auf einmal von Musik machen leben.
Ja.
Und man kann auch was zurückgeben. Also meine Eltern haben mir ganz viel ermöglicht und haben ganz viel auch geopfert für mich. Mhm. Und in dem Moment konnte ich dann was zurückgeben. Und das versuche ich jetzt auch immer. Ich fahre mit denen, wenn ich mal Zeit habe, irgendwo in Urlaub. Wir machen Sachen, die sonst nicht machen konnten und so. Und ich finde, das ist halt total wichtig, weil es geht nicht um Geld und nach dem Motto, oh geil, wir haben jetzt Geld verdient, sondern es geht um, ey, man kann auf einmal Sachen machen, die man vorher nicht machen konnte.
Ja.
Und ich kann von Musik machen leben. Das war für mich auch der große Unterschied zu vorher.
Ja.
Und das ist schon, das bedeutet schon viel. Also jeder, wenn du anfängst, von Musik leben zu wollen, sagen dir erstmal alle, hey, du bist bescheuert, wie willst du das denn machen? Und wenn das einmal klappt, ist geil.
Ja, aber sag mal, hast du Straßenmusik in welche Großstadt in diesem Land hast du Straßenmusik gemacht?
Ich habe also überall so in der Nähe, also in Köln, in Düsseldorf, ich habe auf so Streetfood-Märkten gespielt. Ja. Die hatten quasi, also wir hatten so einen kleinen Deal, dass ich quasi da irgendwie 3 Stunden spiele und dann kriege ich einen 50€ Essensgutschein und dann habe ich da dann gegessen und ich fand das richtig geil früher und ich habe gedacht so, boah, das ist mega, ich kann jetzt hier essen.
Wie alt warst du?
Ich war 16 oder 17.
Okay.
Irgendwie sowas. Und da hatte ich auch die schlimmste Show meines Lebens. Das war, also mein Vater kam immer mit und hat immer zugeguckt so.
Ehrlich?
Und einmal, das war in Recklinghausen. Und das war, ich stand an dem, ich glaube, weißt du, was das war? Ich glaube, das war so ein Bürgerhaus. Mhm. Und es war super Wetter den ganzen Tag und mega viele Leute. Und der Techniker hatte sich verspätet. Und dann, als der Techniker kam, zogen so Wolken auf. Es wird immer dunkler. Und ich so, nein. Und dann, als ich angefangen habe zu spielen, fing es an zu regnen. Aber nicht ein bisschen, sondern in Strömen. Und ich habe so eine halbe Stunde gespielt. Nur eine Person war im Publikum, nur mein Vater. Der Techniker ist gegangen.
Nein.
Und ich stand da mit meiner Gitarre.
Nein.
Die Taylor, die ich auch hier dabei habe. Und dann habe ich gedacht, so, die habe ich gerade neu irgendwie erspart gehabt.
Ja.
Und habe gedacht, nee, geht nicht mehr. Eingepackt. Und ich glaube, so deprimiert bin ich noch nie in meinem Leben von irgendwas nach Hause gefahren. Auch mein Vater nicht.
Ich liebe diese Geschichten, weil die klingen so bekannt. Ja, für jeden Musiker, der irgendwie einen Weg gemacht hat. Und finde ich das auch so schön von dir zu hören, weil für mich ist das ein Zeichen vom Fundament. Irgendwie so, du baust auf was gerade. Wir können da zusammen singen.
Wir können Doppelstuhl zusammen machen.
Wir können auch ein Doppelstuhl. Also ich stelle mir vor, schön mit dir halt, weil ich liebe halt, ich sehe nicht ein jüngeres Ich in dir, aber wir haben ähnliche Erfahrungen. Mhm. Und ich finde, wie gesagt, diese Fundament. Und ich finde auch, das beste Ebene, wo Musiker sich treffen können, ist immer beim Musizieren, also beim Musik machen. Also du hast jetzt ein paar Lieder für mich ausgewählt. Wir sind hier bei The Songs You Picked For Me. Und eine habe ich gar nicht verstanden. Mhm. Also, wo ich dachte halt, hä? Ich meine, das Lied ist, glaube ich, älter als uns beide zusammen. Mhm. Percy Mayfield, Ray Charles, und etc. Also so viele Menschen halt irgendwie so, hit the road, Jack. Mhm. Warum in Gottes Name hast du dieses Lied ausgewählt?
Ich habe überlegt, was ich mache und was ein Song ist, der mir total wichtig ist, den ich aber auch oft schon performt habe. Und,
okay. Strategiker, ja.
Strategiker ein bisschen, ja. Aber auch, ich will ja auch eine Geschichte dazu haben. Mhm. Und Hit the Road, Jack war vom ersten Konzert, was ich jemals gespielt habe, auf der Straße irgendwas, immer dabei bei den Songs, die ich gespielt habe. Und es konnten immer alle mitsingen. Und manchmal sind Leute auf die Bühne gekommen, mitgesungen. Und wenn ich sage, ey, lass mal einen Song performen, irgendwie kriegt jeder diesen Chorus gesungen. Und ich finde es so legendär und es macht trotzdem so viel Spaß.
Ja.
Und habe gedacht, ey, das ist eigentlich ganz geil, wenn wir nicht einen Song singen von jetzt oder mit dem ich wirklich auch aufgewachsen bin, weil der in der Zeit, wo ich geboren war oder so am Start war, sondern einer, der schon draußen war, bevor wir beide geboren waren. Und Hit the Road, Jack ist schon so alt, aber immer noch total geil.
War das, wo hast du zuerst gehört?
Boah, ich glaube, ich habe früher viel Musik mit meinem Vater gemacht.
Okay.
Und ich glaube, das war so einer der ersten Songs, die wir zusammen auch gesungen haben.
Singt dein Papa auch?
Mein Papa singt auch, ja. Mein Papa macht, würde ich sagen, mit die beste Version von Stand By Me, die es gibt.
Okay, das wollen wir unbedingt hören. Wir wollen unbedingt, es ist witzig, weil du sagst, mein Papa auch wieder halt so Copy-Paste. Mein Papa hat einmal zu einem Freund neben mir in Nebensatz gesagt, der wollte immer Sänger werden. Und mein Papa war Polizist mit 8 Kindern, meine Mutter an und meine Mutter. Aber ich habe gedreht und gesagt, Papa, was hast du gerade gesagt? Du wolltest Sänger werden?
Geil.
Und ich war halt, das habe ich nie gewusst. Witzig, was man denn manchmal einen Unbekannten sagt. Weißt du, einfach so ein Nebensatz. Aber war für mich, ich habe in dem Moment gemerkt, dass er das für mich ermöglicht hat, dass ich Sänger werden könnte. Das heißt, er hat mich nicht den Weg frei gemacht. Der hat nur mich, würde ich sagen, seelisch unterstützt. Der hat einfach mir das Gefühl gegeben, ich schaffe das.
Ey, ist auch voll wichtig, dass Leute die Träume, die man hat, so verstehen können und so. Ja. Bei meinem Vater war das auch so, der hatte dann nicht die Möglichkeiten, die sind aus Polen gekommen und hatten dann einfach nicht die Situation, wo das möglich war. Und dann haben die aber für mich alles möglich gemacht. Und das war super wichtig und mit ihm habe ich angefangen, Musik zu machen. Also wirklich auch alles zu lernen. Und Hit the Road, Jack war so einer dieser Songs. Deshalb ist es für mich so aus irgendeinem Grund so gewesen, dass ich gesagt habe, den muss ich performen.
Wollen wir das jetzt performen?
Sollen wir es machen?
Let's do it.
Let's go.
Let's go. I'm ready.
Hero Song, Duett Unplugged. One.
Hier geht es direkt weiter im Gespräch. Die Live-Songs hört ihr an dieser Stelle exklusiv in der ARD-Audiothek.
Jetzt machen wir halt irgendwie so, ich hatte ein paar Rapid-Fire-Fragen. Irgendwie so, das, für mich, das sind immer einfach, jetzt enthüllst du dich ein bisschen, dass der Zuhörer ein bisschen mehr hinter die Kulisse schauen kann.
Rapid-Fire-Questions.
Kamerad, ganz klar, fangen wir langsam an, ganz intim. Katzenliebhaber oder Hundefreund?
Boah, schwer zu sagen. Hat sich geändert. Pass auf. Ich bin 19 Jahre lang...
Nee, Moment, das wird nur eben wieder Katze oder Hund. Jetzt gehst du
Mann,
Katzenliebhaber oder Hundefreunde.
Jetzt gerade Hund.
Okay.
Darf ich erklären?
Nein.
Darf ich nicht erklären?
Ende. Danke.
Nein, aber Katzen sind toll.
Kaffee-Junkie oder Teedrinker?
Kaffee.
Okay. Und du hast Katzen. Witzig.
Das ist so ein Quatsch. Ich habe 19 Jahre lang hatte ich einen Kater.
Ja.
Und dann... habe ich jetzt durch meine Schwiegereltern, die haben einen neuen Hund, Yoshi, einen Dackel, und Yoshi. Den liebe ich.
Oh.
Und deshalb habe ich jetzt gerade eher so die Nähe zu Hunden. Aber 19 Jahre lang Katze, ich liebe beides.
Aber wie heißt deine letzte Katze?
Also es war 19 wurde dieser Kater, der hieß Felix, hat mich mein Leben von 4 bis 23 begleitet.
Oh Mann.
Das war ganz schlimm, als er gestorben ist.
Das war ganz schlimm, glaube ich dir. Aber dass du denn irgendwie so... Hunde, einfach so in den Armen.
So, das ist crazy. Zack, 19 Jahre Felix. Ey, ein Jahr Yoshi, zack, Hund.
Yoshi! Verzeih mir!
Ja.
Okay, also Kaffee, jetzt Sex oder alleine schlafen?
Boah, ja, Sex.
Textseite war es anders, aber okay, gehen wir weiter.
Nee, ich cool.
Hast du so gemeint oder so gemeint, jetzt haben wir das rausgefunden. Kuh oder Hafermilch?
Hafermilch.
Mm. Boxers oder Speedos?
Boxers, aber nicht die normalen Boxershorts, diese weiten, diese klassischen, sondern diese engeren, weißt du?
Okay, das sind verschiedene Types von Boxers, jetzt bin ich da.
Ja, aber du kennst doch diese engeren?
Ja.
Also, guck mal.
Okay, das ist auch ein Film, oder?
Ja, es wird auf Kamera gezeigt. Diese engeren, aber nicht in dem Tanga-Schnitt.
Okay.
Was trägst du?
Ich stelle die Fragen. Ich bin Kommando. Okay. Eher ohne langjährige, vorsichtige, passive Beziehung oder Commitment?
Commitment. Ich bin, also dadurch, ich bin 10 Jahre in einer Beziehung. Wenn ich nicht Commitment sagen würde, wäre irgendwas falsch, glaube ich.
Die Frage habe ich falsch ausgedruckt. Ehe oder langjährige, vorsichtige, passive Beziehung ohne Commitment?
Ah, ach so, Ehe.
Ehe. Jetzt,
ich habe Ehe, also
Gott sei Dank hat der Podcast Untertitel.
Mein Gott, nee, yes. Ich habe einfach nur, jetzt war ich ja wirklich dumm.
Diese Frage habe ich nicht geschrieben, das kam von irgendjemand.
Schwer zu sagen, lustige Frage, gute Frage.
Oder?
Weil ich bin noch nicht verheiratet, aber mit Sicherheit irgendwann.
Ja.
Aber ich bin eher so derjenige, der sagt, okay, ich möchte eine lange Beziehung führen und so. Aber jetzt gerade fühle ich mich noch nicht bereit fürs Heiraten.
Okay, 10 Jahre ist schon aber keine kurze Zeit.
Nee.
Nein. Aber das heißt, ihr habt euch kennengelernt mit 13, irgendwie so sehr jung.
Jetzt machst du mich richtig jung, vielen Dank.
Ja, bitte.
Dankeschön. Ja, ich bin 23, falls alle jetzt zugucken. Ich bin 27, wir haben uns kennengelernt, aber mit 6 in der ersten Klasse. Kleinstadtleben.
I love it. Ich meine, das ist schon, aber heutzutage irgendwie so lange Beziehungen sind ein bisschen eher unangesagt. Ich habe das Gefühl, also
ich glaube, ja. Ich glaube, du hast recht. Aber was das Ding ist, ich glaube, dass also den ganzen Quatsch,
ja,
den hätte ich nicht geschafft ohne.
Ich, ja, okay.
Also ich glaube wirklich, ich wäre kaputt gegangen daran, wenn du nicht eine Person hast, mit der du irgendwie über alles reden kannst.
Hm.
Und ich meine, sie hat halt die ersten 3-4 Jahre die Miete bezahlt. Also ich konnte es ja
nicht
bezahlen. Ja klar, ich konnte ja nicht die Miete bezahlen. Also nicht wirklich so.
Du würdest bezahlt, bei ihr zu wohnen.
Ja,
okay.
Das war quasi mein Job.
Ey, I like your job. Ich stelle mir vor, die Vorstellungsgespräch. Aber Gott sei Dank haben die Boxerfrage schon geklärt. Das war wahrscheinlich.
Das war die wichtigere.
Das
war die
wichtigere. Okay, also wir haben jetzt kurz über Beziehungen gesprochen und dann muss ich natürlich auf den Breakup-Song, weil wir haben dir irgendwie so gefragt, was sind deine Lieblingssongs, Hero-Song, etc. Und so, dein erster Breakup-Song war Cry Me a River. Also das würde heißen, dass du 5 Jahre alt warst, als du das gehört hast. War das dann eine legale Beziehung? Oder wie soll man das vorstellen? Es war nicht Felix.
Nee, es war nicht Felix. Okay. Das Ding ist, also ich habe ihn nicht gehört, als er rausgekommen ist, sondern ich weiß damals, ich hatte 2 Beziehungen in meinem Leben und die erste ist mit 16 zu Ende gegangen.
Okay.
Und da wurde ich betrogen und ich war natürlich mit 16 völlig. Ja, es war eine Fernbeziehung. Wir haben uns im Urlaub kennengelernt. Sie wohnte in Berlin. Ich wohnte halt da, wo ich jetzt immer noch wohne, im Felbert.
Mm.
Und dann habe ich irgendwann mal eine Nachricht bekommen von einem Typen, mit dem sie was hatte. Und das war halt so. Und ich fand dann so, da war ich so, dieses Cry Me a River ist ja auch ein bisschen so, weißt du was, jetzt. Ich bin jetzt der Stärkere, du bist dran, jetzt bist du am Weinen. So. Und das fand ich halt irgendwie eine geile Message. Und ich bin einfach ein riesen Justin Timberlake-Fan. Und dann
hättest du gerne dieses Lied geschrieben?
Cry Me a River?
Ja.
Ja, natürlich, sofort.
Okay. Weißt du was, lass uns das einmal anhören. Weil dann sind wir alle im Bild. Ist es Timbaland Produktion? Ja, du hörst die ganze Zeit Wie macht man der Postbote das im Studio, wenn er sagt, Herr Timbaland? Or Timberlake, Timberland.
Ich muss auch sagen, ich habe die auch immer verwechselt. Und dann gibt es auch noch die Timberland-Schuhe.
I know.
Und dann war für mich Ende.
Stell dir vor, Justin Timberlake mit Timberland-Schuhe, dann fängt das Ganze crazy an.
Yeah,
I don't know. Ich finde, es ist witzig, wenn du die Produktion von Timberland hörst, halt dieser bap, 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 die ganze Mundarbeit, irgendwie so, was alles aufgenommen ist, ist schon irgendwie so legendär.
Du kannst das vor allem nicht nachmachen. Das ist mir, also ich habe irgendwann natürlich auch den Gedanken gehabt, ja, jetzt mache ich das genauso wie Timbaland und so. Und dann habe ich gemerkt, eigentlich ist da so viel drin in den Songs und es ist so viel gleichzeitig, so viele Melodien, aber irgendwie kriegen die das hin, dass es zusammen funktioniert.
Ja, ja.
Beatbox, alles und wenn ich das mache, ist nur noch Chaos.
Auch wenn dein Erfolg mitten in der Mainstream ist gerade, dein Ursprung ist aber nicht so offensichtlich. Du bist nicht irgendwie so ein Algorithm-Kind. Du bist halt, weißt du, du hast eine eigene Meinung, du hast auch eine eigene Schreibart. Man hört dich raus, man hört deine Textzeilen und weiß, okay, man könnte sich vorstellen, das ist Kamrat gerade. Irgendwie so. Und ich meine, das ist das Ziel, glaube ich, für die meisten Songwriter. Aber es passiert nicht einfach so. Und ich glaube, Naturtalent haben die wenigsten, aber es ist meistens irgendwie so mit entweder ein Einfluss oder eine Erfahrung. Und ich meine, jetzt gehe ich auf deine Erfahrung oder dein Einflussebene und sage halt, who was first, AC/DC or Jimi Hendrix?
Oh, gute Frage. Also ganz, ganz vorne waren die Beatles. Und ich erinnere mich dann an die Frage, ich habe meinem Vater irgendwann die Frage gestellt, wer ist eigentlich Jimi Hendrix? Und dann hat er mir...
Der hat erst mal geweint.
Ja, ja, ich war 6 Jahre alt. Und er hat mir dann irgendwann Purple Haze von Jimi Hendrix gezeigt. Warte, ich weiß nicht, ob man es hört, über das Mikrofon war. Und das war das erste ganze Lied, was ich auf Gitarre spielen konnte.
Ehrlich?
Ja, ja, und dann habe ich zum Geburtstag damals, es gibt eine DVD, Jimi Hendrix, Live Monterey oder sowas war das. Alter, dann brennt er seine Gitarre ab und Vollgas, spielt mit den Zehen. Und da habe ich gedacht, das ist er. Das will ich sein. Das finde ich geil. Warum ist er mit 27 gestorben?
Ja.
Aber finde ich geil.
Ja. Es ist schon, also das ist beeindruckend, aber ich meine, ich habe gehört auch das oder gelesen, dass dein erster Konzert für AC/DC, ich meine, das ist nicht Kamera, die wir jetzt kennen, aber ich meine, ich liebe es, weil das sind für mich, ich komme jetzt wieder auf Fundament, darauf kann man bauen. Du musst es nicht werden, aber du kannst es anschauen und denken, wow.
Ja.
Und ich meine, so AC/DC ist dein erster Konzert gewesen. Da bin ich jetzt neidisch. Also mein erster Konzert war, glaube ich, Michael Jackson.
Okay, ja, wow. Was? Neidisch?
Ja, weil AC/DC, ehrlich gesagt, habe ich noch nicht. Ich meine, ich kann es immer noch haben, aber nicht so, wie du das erstmal erlebt hast.
Nee, ich hatte damals welche Tour war das denn? Ich glaube, Black Ice oder so? Ich glaube, keine Ahnung, das war halt, natürlich waren die jetzt nicht mehr hier Back in Black Album Tour, da war ich noch zu jung für, oder da war ich gar nicht existent zu der Zeit, aber das war schon noch mit Power und jetzt, ich meine, die sind gerade wieder auf Tour.
Ja, ja, ja.
Und ich glaube, das ist auch noch cool. Aber es war noch damals, ich glaube sogar mit Malcolm Young, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Es war quasi noch fast Originalbesetzung.
Ja.
Und Brian Johnson, der Sänger, hatte noch nichts mit den Ohren, das Problem und so. Ja. Und es war alles noch so irgendwie da.
Ja.
Und Alter, das waren schon meine Heroes.
Die haben uns einmal gefragt, ob wir Vorgruppe sein wollten für AC/DC. Habe ich sofort abgelehnt.
Ja, ich glaube, das kann richtig brutal
sein. Das ist brutal. Ich habe gesagt, seid ihr Wahnsinn? Niemals im Leben. Ich meine, wer will irgendwie so die Vorgruppe vom AC/DC sehen?
Ich hatte aber eine geile, als ich da war Vintage Trouble. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee, die sind alle jetzt damit ausgelöscht.
Ja, aber nee, pass auf, die haben wirklich das geil gemacht. Aber weil die einfach so viel Show gemacht haben, Stage Dive, Vollgas, damit die Leute aufgeheizt werden.
Okay.
Aber ich glaube, das ist brutal. Und vor allem, wenn du dann du hattest Radio-Hits und dann steht da das Rock-Publikum, die sagen, hau ab mit deinen Radio-Hits, wir wollen Angus Young sehen.
Ja.
Boah, ich hätte es auch nicht gemacht, glaube ich.
Niemals. Ich meine, ich bereue das nicht. Ich finde es eigentlich gerade, dass man das sagen kann. Ich habe es abgelehnt.
Ja, ist geil. Also, es ist besser, als zu sagen, ich habe es gemacht und es war total scheiße.
Wir haben das mit Metallica gemacht einmal. Wir haben
echt?
Ja, zwei Shows mit Metallica, weil das war so ein Headliner auf dem Festival. Und die haben gesagt, ey, bist du sicher? Und ich gesagt, ey, wir haben jeder an der Bühne auf diese Festival gespielt. Wir wollen irgendwie auf der Headliner-Bühne. Und dann kurz vor Metallica auf die Bühne kam, über die Anlage haben die Nothing Else Matters gespielt. Und dann haben die das Lied unterbrochen. Stephanie Tücken, damals vom SWR3, Gott hab sie selig, hat das Lied unterbrochen und 60.000 mitsingende Menschen gesagt hat, und jetzt kommt Reimann! Und in mir ist das ohne Shit, alles ist nach unten gegangen. Ich hatte so, also ich würde nicht sagen Angst, aber so, ja, das war Angst. Ich hatte kein Blut im Gesicht, da war eine Kamera auf mich drauf. Ich bin so bleich geworden. Aber es war irgendwie, fand ich auch, also wir sind mit unserem Stolz weggekommen. Und das fand ich halt cool. Und dann den nächsten Morgen, nach zwei Nächten mit dem gespielt zu haben, habe ich natürlich extrem übertrieben gefeiert. Und dann habe ich irgendwie so eine Tasche voll von Kleingeld und ich stand auf dem Bahngleis und ich wollte eigentlich früh nach Hause. Und da merkte ich, da waren nur Metallica-Fans um mich.
Oh, geil.
Und ich dachte halt, oh, jetzt bin ich dran. Jetzt haben die mich. Und ich meine, alle so voll verkartet, alle so irgendwie so verwischt. Yeah. Mein Sicht war auch nicht so gut. Und dann stand ich neben einer Kaffeemaschine und ich gucke diese riesen Kerl. Ich habe es in Irland gelernt, geh immer auf die Größte. Und dann habe ich ihm gesagt, willst du einen Kaffee? Und er hat gesagt, ja. Dann habe ich ihm Kaffee spendiert und dann habe ich ungefähr 15 Kaffee spendiert. Und dann hörte ich vom Hintergrund, ja, war nicht schlecht.
Oh,
also,
geil.
Also gut war ich nicht, aber schlecht war es auch nicht.
Das ist aber das größte Lob, was du bekommen kannst dann. Ja, klar.
Ich fand das auch.
Das ist super. Aber ist doch eine geile Story. Also Metallica-Support würde sogar ich jetzt noch machen.
Ehrlich,
ja. Ich würde es machen. Komm.
Du könntest ja machen.
Hey,
aber ganz ehrlich, du spielst Gitarre wie ein König halt.
Ich würde es rockiger machen. Das
natürlich.
Ganz, unser Lifestyle ist eh ein bisschen rockiger.
Ja.
Ich würde es machen, aber ich glaube, wir würden trotzdem gehasst werden. Aber ich würde es feiern. So, AC/DC hätte ich aber auch nicht gemacht, weil ich finde, lustigerweise sind AC/DC noch mehr Legenden als Metallica.
Absolut.
So,
absolut.
Und aktuell immer noch Angus Young, ich habe ein Video gesehen letztens.
Bitte.
Der ist 70 oder so.
Ja.
Und der gibt immer noch Vollgas. Er spielt immer noch geil Gitarre. Und das war immer noch das lauteste Konzert, was ich jemals gesehen habe.
Die zahlen ihre Strafe beim Ankopf.
Ja.
Also, wenn die in der Schweiz spielen, dann zahlen die einfach die Strafe und dann spielen die.
Ich frage einfach, wie teuer und los geht's.
Boom. Aber ich meine, kurze Frage jetzt wirklich auf den Punkt zu bringen: Jimi Hendrix Purple Haze oder AC/DC Whole Lotta Rosie.
Oh, warum machst du das?
Das war
wichtiger Purple Haze insgesamt. Aber ich habe, also was ich jetzt mehr höre, ich habe wieder angefangen mit meiner Band AC/DC im Auto zu hören.
Mm.
Das zweite Album, Power Age heißt es, glaube ich. Und da ist ein Song drauf, der heißt Riff Raff.
Mm.
Alter, das ist eins der besten Gitarrenriffs aller Zeiten. Unfassbar.
Okay, I want to hear it. Maybe you should hear it now. Let's listen to it. Wow. Woo! Oh, all night long.
Wie das auch schiebt. Was für eine Band. Yeah. Man unterschätzt das total.
Ich nicht. That's my morning calling. Wow.
Das war letzte Zeit immer, wenn wir zu irgendwelchen Shows gefahren sind, habe ich immer gesagt, komm, wir machen das ganz laut an, wenn wir ankommen.
Geil.
Weil dann wundern die sich, warum kommt Kamrat denn jetzt mit so lauter AC/DC-Mucke?
Aber ist es schwer für dich, irgendwie so ein Popkünstler zu sein? Weil es kommt natürlich mit einer gewissen Image, weich vielleicht irgendwie so, oder... keine Ahnung, irgendwie so zu clean, wenn du eigentlich from so Hard Rock, kann man sagen?
Naja, ich muss sagen, also für mich ist es so, das ist schön an Live-Musik. Ich kann live auf der Bühne, finde ich, 90 Minuten nur Pop, wie es auf der Platte ist, super langweilig. Und da kann ich genau diese Seite zeigen und das ausleben. Und ich habe ja auch genauso eine Vorliebe für elektronische Musik, für Techno, Tech House oder so.
Love it.
Und auch die Seite gibt's im Live-Set. Yeah. Und ich finde, ein Live-Konzert ist wie ein guter Film. Das muss irgendwie so Höhen und Tiefen haben und verschiedene
absolut.
Seiten.
Yeah.
Und es muss ja auch mich zeigen als Person.
Yeah.
Und da kann ich das ausleben. Und ich finde, auf meiner Musik, ich habe auch Songs geschrieben, also wirklich, und auch so gesungen wie James Hetfield oder so.
Ehrlich?
Es gibt eins, this is the end, and we're all gonna die now. Irgendwie sowas. Und das habe ich mir nicht abgekauft. Yeah. Also das war ich nicht irgendwie.
Aber das ist auch diese Momentum, wo man sich befindet. Erstmal macht man viel nach. Weil das, was dich beeinflusst oder inspiriert hat. Und dann irgendwann merkst du selber, dass du das nicht abkaufst. Und dann irgendwann sagst du halt, ich klinge eigentlich so.
Ja.
Und ich liebe das, irgendwie so, jetzt kommen wir zu unserer Lieblings-TV-Show, The Voice. Ich liebe das halt, wenn ich irgendwie so damals in dieser roten Stuhl gesessen habe und jemand hat gesungen und ich dachte, boah, ich kaufe sofort ab.
Ja.
Also nicht einer, der nachmacht, das ist für mich sofort, irgendwie so brauche ich nicht, das ist... Kopf für Karaoke, aber wenn eine singt und du denkst so, oh, ich schmelz innerlich gerade.
Da muss auch gar nicht jeder Ton sitzen oder so.
No.
Es muss Charakter haben und es muss irgendwie, du musst das Gefühl haben, so die Person öffnet sich gerade und das habe ich so noch nicht gehört.
Ja.
Und wenn du das Gefühl hast, dann haust du da drauf und dann siehst du noch jemanden, der vielleicht ganz anders aussieht, als du gedacht hast und das ist dann noch geiler oder so.
Ja.
Und das merke ich auch gerade so, wenn man so die Songs vorbereitet, die Battles oder so.
Yeah.
Und wenn Leute dann zu nah versuchen, am Original zu singen, dann versuche ich ein Talent ans Klavier zu setzen. Sing das nur noch am Klavier, mach das. Und dann hast du gemerkt, am Klavier hat er gesungen wie er.
Ja.
Ohne Klavier hat er gesungen wie das Original.
Absolut.
Und da habe ich gemerkt, er hat gefragt, so singst du nur am Klavier? Ich singe nur am Klavier. Ja, okay, dann passt es zusammen. Und das zu verstehen, war für mich voll die Challenge, weil ich will genau das auch haben. So, ich will was Neues, ich will was Einzigartiges und nicht, keine Ahnung, Ed Sheeran 2, das braucht kein Mensch.
Also langsam nach der ganzen Recherche, ich habe natürlich hinter der Gardine geschaut, wer ist Kamat? Wo kommt er her? Was
Welche
hat er gemacht?
Unterhose trägt er?
Jetzt sind wir alle da. Aber ich meine, du bist, ich meine das als Kompliment, du bist ein ehrgeiziger Strategiker. Das heißt, wenn du ein Ziel vornimmst, dann bist du so recherchiert und so gut vorbereitet, dass du bist schon angekommen, bevor du ankommst, weil du das vorgenommen hast, da zu sein. Und das liebe ich, weil ich denke, du musst immer visualisieren, wo du sein willst, und dann ist der Kampf, es macht mehr Sinn im Kopf, und du kämpfst, bis du da bist. Also The Voice ist natürlich im Fernsehen die oberste Rang für Musikshows. Willst du jetzt da bleiben? Sägst du an Marks Stuhl?
Ich würde schon, also gerade Mark würde ich da schon mal gerne, also alles gut, aber ich sag mal so nächste Staffel, so könnte ich mich auch auf Marks Stuhl setzen.
Yes, Problem. Yes. Kamerad, now we're talking.
Ich fühle mich total wohl auf diesem Stuhl und ich hatte eine super Zeit jetzt schon in den Blind Auditions, die ganze Zeit bei The Voice und muss einfach sagen, geile Crew mit den Coaches.
Natürlich.
Ich fühle mich da super wohl.
Ja.
So, vielleicht kommst du ja nächstes Jahr wieder und wir machen das zusammen.
Man weiß ja nie, wieso, aber lass uns nicht über mich reden.
Man weiß ja nie, wieso nicht, aber...
Jetzt habe ich das Gefühl, ich kenne Kamrad sehr gut. Das freut mich. Und jetzt komme ich auf diese andere Gedanken, wo geht's hin? Also ich weiß, wo du bist und ich weiß halt, wie du da hingekommen bist. Und jetzt, weil ich schon mal gesagt habe, du bist jemand, der strategisch ist, der auch sich einsetzt, recherchiert bestimmt oder vorbereitet. Und jetzt frage ich halt, wo willst du hin?
Gute Frage. Ich muss sagen, ich hätte die Frage vor 3-4 Jahren ganz anders beantwortet als jetzt wahrscheinlich.
Okay.
Weil vor 3-4 Jahren hätte ich noch nicht gedacht, dass ich mal, also ich hätte natürlich mir das erhofft, aber noch nicht gedacht, dass ich mal irgendwie Songs im Radio habe, bei The Voice als Coach sitze und auch mit dir so einen Podcast hier mache und so.
Aber es spricht halt sehr viel für dich, dass mit so ein junger Erfolg, dass du so eine legendäre Position in, ich meine, es gibt es The Show, nicht mich, aber The Voice ist wirklich so in jeder Haushalt.
Yeah.
Und jetzt sitzt du in jeder Haushalt. I mean, das ist wegen dir.
Ich weiß nicht, warum das ist. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und das ist auch geil. Und ich freue mich auch sehr, dass ich das Vertrauen bekommen habe, dass ich da sitzen darf, weil es entscheiden ja auch immer Menschen. Aber dementsprechend, ich weiß gar nicht, wo es hingehen soll. Ich glaube, ich möchte auf jeden Fall halt weitermachen. Ich möchte weiterentwickeln, musikalisch.
Mhm.
Aber natürlich will ich auch größere Shows spielen.
Ja.
Ich habe so ein paar Festivals, wo ich unbedingt mal spielen will.
Ja.
Und das will ich, dass es auch passiert. Und definitiv, du hast auch schon das angezeichnet, so, ich möchte international noch weiter kommen.
Boom!
Ja, wir haben so ein paar Sachen schon erlebt. Also meine Eltern kommen aus Polen und in Polen war I Believe auf 1 der Charts.
Woo.
Und das war ein geiler Moment.
Natürlich.
Und ich würde schon mich freuen, wenn das nochmal hier und da passiert. Und da geht es mir gar nicht um Ego oder Erfolg oder Ehrgeiz, sondern um dieses absurde Gefühl. Du kommst in ein Land, wo du die Sprache nicht kannst.
I know.
Und Leute singen es mit, du kennst es ja auch. Und das ist ein krasses Gefühl.
Das beste Gefühl.
Ja.
Also wir hatten Erfolg über den Jahren in Griechenland oder in Portugal oder in Holland. Und ich meine, Holland habe ich gar nicht verstanden. Aber so, nee, also es war wirklich so, der eine Junge hat Supergirl gespielt damals im Big Brother. Und dann auf einmal waren wir Nummer 2 in Holland und dann, es war crazy halt. Und dann der eine hat dann bei The Voice in Polen hat er Wild Love gespielt und dann Wild Love.
Echt?
Ja, das war crazy halt irgendwie so. Und ich meine, da wo du Erfolg hast, zum Beispiel in Griechenland haben wir mit einem griechischen Künstler was gemacht und dann war das Ding ein Riesenerfolg. Mhm. Das ist genau das, was du sagst. Kommst in ein Land, wo eine Sprache, die du nicht kennst, wo Menschen dich begrüßen, die freuen sich, dass du da bist. Warum ist es in Deutschland dann schwieriger manchmal für deutsche Künstler, das zu spüren? Hat man das Gefühl eher, dass der Erfolg nicht das Gleiche gibt zu Hause als im Ausland?
Das kann ich dir so nicht sagen. Ich freue mich natürlich auch in Deutschland. Also ich, natürlich ist es für mich, also in Deutschland überhaupt im Radio zu laufen, das, nur das bekomme ich ja mit.
Ja.
Ich bekomme ja nicht mit, wenn es in Frankreich oder so im Radio läuft. Ja. Das ist natürlich geil, aber hier bekomme ich es dann mit. Aber ich glaube, wir haben natürlich schon eine Mentalität, die ist nicht so dieses Ausrasten, zum Beispiel in Polen, das ist ganz anders gewesen. Erstmal in Polen ins Hotel gekommen, da haben mich Leute in mir hinterhergerannt. Ja, im Hotel. Ja. Also das habe ich noch nie erlebt.
Sie müssen bezahlen, Herr Kammer, Sie müssen bezahlen.
Ich so, nein, ich muss gehen.
Ich kann nicht.
Aber das war das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe, im Kleinen, ganz klein. Es waren nur 3 Leute, aber es war, das habe ich hier noch nicht so gehabt. Und ich glaube, wir haben in Deutschland noch mal so ein bisschen mehr so eine Sachlichkeit, Abgeklärtheit. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen das Ding, ein internationaler Star wird immer ein bisschen mehr gefeiert als ein nationaler Star.
Ich glaube, das ist es halt irgendwie so, dass man irgendwie so international irgendwie so bist, nicht so greiflich. Also, du bist nicht immer da.
Das ist der Punkt, du bist nicht immer da.
Nein, ich liebe es halt irgendwie so. Ich meine, Erfolg an sich ist es sowieso halt irgendwie so, was du das erste Mal, dass du landest in irgendeinem Flughafen, denkst, wow, was sind hier? Und ich wollte nie Musik machen, um einfach nur zu gucken. Ich wollte immer aufgrund Musik da sein. Weißt du, dass mein Musik irgendwo angekommen ist und wird geliebt. Und diese was in dir baut halt irgendwie so, wenn du im Ausland auf einem Festival spielst und die Leute flippen aus. Crazy feeling. Aber ich muss ehrlich sagen, halt, dass das in Deutschland, die erste Erfolg in Deutschland war für mich auch als Iren, da habe ich wirklich, war ich sprachlos. Also die erste Radio-Chart-Position, die erste Chart-Position überhaupt war 74. Mhm. Und ich habe fast für Glück geweint.
Ja. Weißt
du, ich habe fast geweint für Glück. Also ich war einfach verloren in den Gedanken, halt, ich bin in den Top 100 in Germany. Und feiere ich immer noch, ehrlich gesagt. Aber
wie war das für dich? War Deutschland immer so, weil Deutschland ist ja schon ein großer Markt.
Ja.
War das schon so auch in Irland, so dass du gesagt hast, ich will mal in Deutschland irgendwas haben? Oder war das so, ey, ich gehe nach Deutschland, um es mal zu probieren da?
Nee, ich bin wirklich alles zusammengepackt und umgezogen. Ich wollte nach Deutschland.
Ja.
Und das war, also in Irland ist jeder zweite Musiker. Also wenn du jemand sagst, was machst du beruflich? Die sagen halt, Musik ist halt, ja, aber beruflich.
Was, ja, das kenne ich aber. Die Frage kenne ich aber auch.
Das ist crazy. Nee, ich war in Deutschland verliebt, bin immer noch in Deutschland verliebt. Und ich meine, es ist ein tolles Land irgendwie so auch. Und mit 80 Millionen Menschen musst du einfach nur deinen Menschen so finden, wenn du weißt, was ich meine. Irgendwie so. Und das liebe ich halt, dass man sich irgendwie so neue Dinge probieren. Ich fand irgendwie so, dass was gut ist in Deutschland, du kannst hier wachsen.
Ja.
Was ich meine, irgendwie so, wenn ich dich jetzt sagen würde, wo geht deine Entwicklung hin? Like, mit deiner Hinterkunft, irgendwie so vom Gitarre-lastige Musik und jetzt irgendwie so mit immer noch Gitarre, aber eher in der Pop-Richtung. Mhm. Siehst du eine Entwicklung jetzt in der Zukunft irgendwie so in musikalisch, die wir alle jetzt wissen sollen?
Ich habe mir noch nichts vorgenommen, aber ich glaube, es wird sich auf jeden Fall entwickeln, weil ich will nicht die ganze Zeit das Gleiche machen.
Ja.
So, ich will, dass man mich erkennt und raushört. Das, was du auch meinst, ist mir ganz wichtig, dass man einen Song im Radio hört und sich denken kann, ey, das ist Kamrad, weil es gibt 100.000 Songs am Tag, die rauskommen. So.
Ja.
Du musst irgendwie rausstechen. Aber ich glaube schon, das wird sich nochmal verändern. Vielleicht machen wir mal ein rockigeres Album, vielleicht machen wir mal was mit echtem Schlagzeug, vielleicht machen wir mal gar nichts mehr mit Gitarren, sondern nur noch elektronisch.
Mhm.
Ich weiß noch nicht was, aber es muss auf jeden Fall dann irgendwann sich ändern. Gerade ist noch so das erste Kapitel.
Ja.
Dann kommt ein Album, das schließe ich ab.
Ja.
Und dann muss sich auch was verändern, finde ich.
Ah, ist exciting. Ist exciting. Ich meine,
für mich auch. Ich weiß nämlich nicht, was.
Nee, aber ich meine halt von der Seite zuzuschauen. Ich meine, du hast jetzt gerade so einen Meilenstein irgendwie vom Erfolg dahingesetzt und jetzt kommt was Neues. Und du bist halt ein kreativer Mensch, der auch kompetent. Du kannst Musik schreiben, du kannst Musik spielen. Ich meine, du hast alle Spielkarten. Die Frage ist halt, welche legst du hin?
Ja. Ja, das ist echt ein bisschen, also genau, natürlich kann ich bei weitem nicht alles und ich glaube, ich kann gerade gesanglich, muss ich mich schon in dem Fahrwasser bewegen, wo ich auch meiner Stimme selber glaube, was ich tue, so, weil, und auch textlich, ich muss mir das selber glauben, ich muss selber das Gefühl haben, ey, das würde ich auch hören wollen, aber ja, ich produziere halt auch und ich will Sachen ausprobieren und ich will irgendwie, ich will auch fresh bleiben, ich habe so das Gefühl so, gerade auch in der Zeit von TikTok und so, ich will fresh bleiben, ich will, dass es raussticht und will auch, dass Leute dass es nicht so ein Ding wird von wegen, ey, der macht jetzt immer den gleichen Radiosong, sondern das ist irgendwie so, ey, der macht wirklich mal was, wo man überrascht ist, dass es von ihm kommt.
Wir haben von dir gehört vieles über das, was du kannst. Wie gesagt, ich glaube, dass wenn du sagst halt, okay, dann, wenn du was vornimmst, dann gehst du halt mit 150% irgendwie so los. Aber ich meine, jeder hat seine Achilles-Heel, also jeder hat seine Schwäche. So, was ist deine Schwäche? Was kannst du nicht?
Also, ich kann leider überhaupt nicht kochen. Das ist ein Riesenproblem.
Das ist ein Problem.
Das ist ein Riesenproblem. Du hast mir ein wunderschönes Geschenk gemacht mit Ölen und Gewürzen und aber auch mit Schnaps. Und
also die Hälfte kann ich wegnehmen.
Nee, Moment. Ich versuche schon auch zu helfen. So, ich bin halt wenig zu Hause, deshalb habe ich auch wenig die Chance. Aber ich versuche definitiv zu helfen und auch ich versuche auch ein bisschen was zu lernen. Mhm. Aber wenn ich alleine irgendwas koche, und das Problem ist, das Riesenproblem ist, ich esse gern gut. Ich liebe gutes Essen. Ich bin total der Foodie. Ich suche immer die besten Restaurants in den Städten raus, gehe da hin und empfehle Leuten was weiter und freue mich auch, Leute mitzunehmen, zu sagen, ey, probier das und so. Und dann kann ich es aber gar nicht selber machen.
Sag mal, hier ist noch eine Frage. Wir kommen jetzt zurück zu Musik, weil bin durchgewühlt durch deine Musik und dann kam ich auf ein Lied, das heißt Feind. Mhm. Und ich weiß, du bist sehr stolz auf dieses Lied. Irgendwie so. Und bevor wir jetzt irgendwie so darüber reden, lass uns das einmal anhören und dann habe ich ein paar Fragen für dich.
Gerne. You've got the right to do it all. You can do your own thing. You can do whatever you want. 'Cause that's what life is all about. There's so many ways you find it out on your own. There's so many ways you will find that there is love in your life. You will find not only love, delights.
I love it. Es hat so einen Counting Crows-Vibe. Irgendwie so diese Stimme, diese mehrere Stimmen, die du machst. Halt irgendwie so liebe ich. Und du hast vor allem, ich liebe irgendwie so eine Stimme von jemand anderem zu hören, das, was ich selber nicht habe. Du hast diese Shrills oder diese, you bend the notes. Mhm. Um einfach, das macht halt ein Word manchmal dreimal so lang. Aber nicht uninteressant, weil du singst es halt so endearing. Oder du siehst mich mehr an, wenn durch deine Stimme und wie du es singst. Und morgens aufgestanden, Kaffee in der Hand und dann fängst du an, Feind zu schreiben. Was war in den Tagen davor, das dich dafür inspiriert hat?
Also ich finde es erstmal lustig, das gerade zu hören. Ich habe es ja lange nicht mehr in der Studioversion gehört. Das ist von 2017 oder 2016 dann aufgenommen. Und ich spiele es ja jetzt immer live, immer letzter Song. Also immer zweite Zugabe, letzter Song ist Feind. Und tatsächlich habe ich den Song geschrieben, da habe ich bei meinen Eltern noch gewohnt, im Kinderzimmer und habe gemerkt, das war genauso die Zeit, auf der Straße gespielt, alles hat wehgetan, Musik hat nicht funktioniert. Und ich habe gedacht so, Mann, ey, warum klappt das denn nicht? Und habe den Song geschrieben und wollte mich selber so ein bisschen aufmuntern. So, und habe es halt dann halt natürlich allgemein formuliert, you will find there's love in your life.
Ja.
Aber für mich ist so ein bisschen das Ding so, du wirst zum Ziel finden. Mhm. Auch wenn du um Umwege gehen musst, auch wenn du irgendwie noch nicht weißt, was das Ziel ist, aber irgendwie findest du zu einem Punkt, wo du hingehörst. Und das habe ich immer so, wenn ich den Song spiele, sage ich den Leuten auch immer, letzter Song. Und das ist immer so dieses Ding so, ey, ich stehe vor einem Publikum, manchmal stehen mehr Leute, manchmal weniger Leute da. Aber ich habe gerade ein Konzert gespielt, so mit Freunden von mir, mit meiner Band. Und ich habe da irgendwie zu diesem Ziel gefunden. Und ich sage das immer den Leuten so, wenn auch nur eine Person hier im Publikum ist, die gerade das Gefühl hat, dass das Leben irgendwie nicht so läuft wie gedacht, bleibt dran, gebt nicht auf und ihr werdet ans Ziel kommen. Und das war so die Message und deshalb bin ich stolz auf den Song, gar nicht, weil ich die Produktion oder irgendwas, oder weil ich finde, dass es so ein guter Song ist. Ich finde einfach nur, weil er mich immer wieder daran erinnert, dass man irgendwie ans Ziel gefunden hat.
I think auch diese Ehrlichkeit, dass man wirklich so, auch wenn du das jetzt hörst, und ich meine, ich kenne deine Produktion von heute, eine Produktion von dann natürlich, ganz anders, aber andererseits, wieso die Ehrlichkeit ist nicht zu verwechseln halt. Mhm. Wieso, was, es nimmt dich mit. Es ist eine Reise und eigentlich sprichst du von dieser Reise. Mhm. Aber du hast damals gesprochen, bevor du angefangen hast, wirklich die Reise zu erleben.
Ja.
Und schon sehr weise und auch, kennst du diese ganze Biography-Filme von, weißt du, Lady Gaga oder Robbie Williams? Und du denkst halt, manchmal ist es so deprimierend, die anzuschauen, weil dem geht es so schlecht auf eine gewisse Punkt in ihrem Leben. Und ich meine, total Respekt für beiden, die sind großartige Künstler. Aber manchmal finde ich halt, der Film fehlt halt die positive Ergebnis. Mhm. Das Leben ist schwer, ob du Musiker bist oder Schrauber oder Schreiner. Aber es hat eine Freude, die man erreichen kann. Und die Freude ist halt, wenn du so selbst erfüllt bist, wenn du das Gefühl hast, ich habe mir ein Ziel vorgenommen oder ich will unbedingt das sein und jetzt bin ich das. Und auch klar ist, das heißt nicht, dass es auf einmal dann leicht ist, aber man darf nicht vergessen, die Moment, wo man ein Lied wie Feind schreibt, wo man in einem Kinderzimmer sitzt und denkt halt, fuck, warum? Warum läuft das gar nicht irgendwie so? Warum habe ich das nicht? Und dann bist du halt da, dann musst du feiern. Also ich sage, das Leben muss man feiern.
Das ist genau der Punkt. Ich finde, das ist so wichtig. Manchmal stumpft man so ein bisschen ab auch und man denkt manchmal so, ja komm, wir müssen noch weiter, aber dabei finde ich ganz wichtig und das liebe ich auch an meinen Eltern und an wirklich auch meinen Freunden und meiner Familie, wir feiern das dann aber auch.
Absolut.
So, und dann wird auch mal richtig gefeiert und so, dass man auch denkt, mein Gott, warum feiern sie schon wieder? Weil es aber, nein, aber weil es auch super wichtig ist. Es ist total wichtig, die schönen Momente im Leben auch zu genießen. Ja. Wir dürfen uns nicht nur über die schlechten Momente ärgern, weil dann wird's halt anstrengend. So, und ich glaube,
die sind fast wie ein Magnet auch, ne? Ja. Weil jeder schlechte Moment kann auch noch ein schlechter Moment werden, bis du eine Handbremse einsetzt und sagst, nein, ich denke jetzt gerade an die tollsten Momente meines Lebens und dann versuche ich halt irgendwie so einen neuen irgendwie so zu schaffen. Ist es cooler, irgendwie so einen Fluch zu nutzen, um einen Textzeil zu schreiben, oder ist man da falsch? Like, fuck you, I won't do what I tell you. Or fuck you, I won't do what you tell me. Or is it like, I mean, ich finde es immer eine spannende Worte.
Ich finde es auch wahnsinnig schwer. Also ich mache das ganz selten. Weil es auch irgendwie, ich weiß nicht so richtig. Ich finde, ich bin ja nicht Native Speaker auf Englisch.
Ja.
Und ich finde, Fluchen muss super authentisch sein, damit man das jemandem abkauft. Und wenn ich fuck you sage oder so in einem Song, klingt es nicht so ganz authentisch, finde ich nicht geil.
Ich habe tatsächlich einen Text jetzt auf meinem neuen Album, die heißt Motherfucking Saint.
Oh,
und es ist natürlich irgendwie so ein Gegengewicht, halt so ein Saint und dann ein Motherfucker. Aber es ist eigentlich so dieser, ich war so gut, warum leide ich jetzt gerade? Ich habe jetzt eine neue Rubrik. Happy Headlines, Jar. Ich bin jetzt irgendwie so zu einem Moment, wieso du hast jetzt gerade eine Riesenshow, Riesentour gemacht und dann du bist fertig mit einem neuen Album, Single kommt raus, ist ein Riesenhit und du bist einfach auf einer Welle, du liebst es halt und du stehst da mit deinem Kaffee, machst du halt die Zeitung auf oder flickst irgendwie hoch und da steht eine Headline über dich. Mhm. What makes you the most happy, wenn du das jetzt liest? Was ist da drin?
Boah, ich muss sagen, ich lese mir so, also das ist keine Lüge tatsächlich, das sagen glaube ich viele, aber ich meine das wirklich ernst, ich lese mir das alles nicht durch.
Okay.
Ich lese mir nichts davon durch. Ich google mich auch selber nur, um manchmal so Charts oder sowas rauszufinden, aber ich google mich nicht für Zeitungsartikel oder
natürlich
so.
Nicht,
weil, ehrlich nicht, weil ich auch nicht, ich bin gerade noch nicht an dem Punkt, wo Leute so viele Artikel über mich schreiben. Ich glaube, was mich am meisten happy machen würde, wäre natürlich irgendwie, ey, keine Ahnung, irgendwie eine coole Story, also so aus der Heimatstadt, so ey, unser Kamerad hat das und das gemacht, da gibt's auch ab und zu so Zeitungen.
Yeah.
Und was mich daran happy machen würde, ist tatsächlich meine Oma, die wohnt bei meinen Eltern im Haus und die sammelt alle Zeitungsartikel von mir.
Super.
Und die hat alle noch. Also ich habe mir die letztes Mal angeguckt und es sind alle, ehrlich? Die jemals von mir gewesen sind. Und
alle
mich würde
12.
freuen, ja, alle 10 Stück sind
alle
noch da.
Alle 10 Stücke. Mit
und es sind wirklich nicht viel mehr. Aber es ist wirklich so krass, was auch von ganz früher ist und so. Und ich glaube, mich würde halt freuen, wenn ich ihr das zeigen kann und sie liest sich das durch und denkt, ah, das ist aber schön.
Ich stelle mir vor, irgendwie so nach den Feiern von irgendeinem Riesen-Hit, irgendwie so Chartposition und Radio-Chartposition und dann heißt es am nächsten Tag Zeitung, Ford Fiesta vom Kamrad im Kreuzung X-Y gefunden. Halt
Kamrad
so.
Fährt besoffen mit Ford Fiesta.
Schlüssel liegt bei Bäcker, bitte hol's ab.
Ich habe übrigens mit so einem Auto, wir haben so eine Show gespielt bei so einem
du
Auto.
Du fährst tatsächlich einen Ford Fiesta.
Ich fahre einen Ford Fiesta. Ich fahre einen 2016er Ford Fiesta.
Das war die haben die in 2016 gebaut, ehrlich?
Ja, klar. Das war mein erstes Auto. Und ich habe es damals gekauft, weil mehr nicht drin war. Und ich fahre den immer noch. Ich finde es geil.
Ja, okay.
Und,
welche Farbe?
Schwarz.
Natürlich.
Ganz klassisch. Aber ich habe mit so einem Auto auf Mozza so einen Tuner gesprochen.
Oh.
Pass auf, weil wir haben da eine Show gespielt und der meinte, wenn du irgendwann mal ein anderes Auto hast, dann bauen wir den Ford Fiesta einmal aus. Dann machen wir den innen so richtig Prollo-mäßig.
Geil.
Und ich habe gesagt, dann müsst ihr den Gold machen. Ja. Und dann geht's nämlich los, weil das wird die Headline sein. Kamrad brettert mit 250 mit einem goldenen Ford Fiesta durch die Innenstadt. Das wird passieren.
Endlich mal angekommen.
Ja.
Ich will unbedingt mit dir nochmal jetzt ein Lied zusammen spielen, weil ich meine, it's what we do. Wir sind Musiker. Und ich meine, es ist absolut ein Segen, dass wir das können, im Sinne halt, dass wir das dürften. Und denn zusammen ist für mich immer so ein, es ist immer aufregend. Also mehr aufregend, als du dir das vorstellen kannst, mit jemandem Musik zu machen, weil du denkst halt, manchmal stellst du deine eigenen Talente in Frage und like sofort, als wir reinkommen und du hast gesagt halt, sollen wir beide Gitarre spielen? Ich habe gesagt, nein. Ich habe dich schon Gitarre spielen gesehen. Ich war halt I'm not going to test myself. Warum denn?
Weißt ist doch Quatsch.
Ey, du steigst in ein Lamborghini und nicht zwei Leute sind am Lenkrad. Ganz ehrlich.
Ich muss sagen, mein Gitarrenspiel ist ganz weit weg von einem Lamborghini. Aber ich habe total Bock, weil, weißt du, das Ding für mich ist, das muss ich kurz erzählen. Ist ein bisschen komisch für dich vielleicht, aber ist mir egal. Wir sind jetzt hier schon lange drin. Meine Schwiegereltern, also quasi die Eltern von meiner Freundin, die
Seid ihr verheiratet?
Nee, aber quasi. Also ja, nein. Eigentlich hast du recht.
Entschuldigung, das sind die Eltern von deiner Freundin.
Eltern von meiner Freundin.
Danke.
Katja und René. Ja. Und ihr Kennenlern-Song ist Supergirl.
No.
Ja.
Wow.
Und die, das ist wirklich so, auch wenn wir so richtig einen Abend mal richtig mal einen getrunken haben und es wird emotional und dann ist alles schon so am Ende, dann läuft Supergirl und dann legen die sich auch im Arm. Das ist wirklich das Ding. Und
das heißt, wenn du wirklich was Gutes machen willst, dann brauchst du mich.
Eigentlich ja, ohne dich wird's schwer.
Okay.
Aber deshalb will ich sagen, ich kenne dich ja jetzt auch schon lange und deshalb finde ich es für mich auch ein bisschen absurd, dass wir jetzt was zusammen singen, so, weil vielleicht wird das der neue, weißt du, wenn die nochmal irgendwie so einen kleinen, so ein Aufleben von der Beziehung haben,
du meinst,
vielleicht wird das unsere Performance.
Okay, ja, yeah, you know what, ich bin auf jeden Fall kaufbar. Ich freue mich, deine zukünftige Schwiegereltern zu treffen.
Ich schicke dir die Daten, Geburtstag und
bitte,
sowas, dann kommst du
vorbei. You tell me what you need, and I'll tell you what you have to pay.
Ja.
It's very simple. Okay, aber du hast jetzt irgendwie so ein Lied ausgesucht, die ich auch super schätze, vom Ed Sheeran geschrieben, die ich auch sehr schätze, und aber vom Justin Bieber gesungen. Mhm. Also nochmal ein Ebene. Und, I mean, why?
Ich habe mich gefragt, so, naja, wir haben jetzt hier eine Gitarre und was hast du vielleicht auch noch nicht performt? Welches Lied so? Und ich finde, Hit the Road Jack ist so ein Klassiker, den haben wir zusammen gesungen und das ist geil. Und dann ist es aber irgendwie so ein Lied, wo ich mir wünsche, dass ich den geschrieben hätte. Weil es ist nur eine Gitarrenline und es ist unglaublich gut getextet, unglaublich gute Melodien. Und ich habe mir gedacht, ey, das können wir zusammen super cool machen, weil es ist irgendwie, man braucht nicht zu lange drüber zu reden, wie das Lied geht. Jeder kennt es.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist es so anders, wenn jemand anders das singt, weil es gibt nur Gitarre und Stimme.
Ja, ja.
Und wir können so ein bisschen eine neue Version draus machen. Das fand ich cool.
Ja.
Und ich finde, das ist eins der besten Lieder, die so in den letzten paar Jahren geschrieben worden sind, weil einfach, also My Mama Don't Like You and She Likes Everyone ist so die schlimmste Beleidigung auf nett formuliert, die du jemandem sagen kannst, oder?
Und sag mir jetzt, was für die ursprüngliche Text?
Genau. Eigentlich ist es ja, and if you like the way you look that much, then you should go and love yourself.
Ja.
Aber es ist fuck yourself eigentlich gewesen.
Danke, das habe ich meiner Frau gesagt und sie hat es nicht geglaubt.
Hast du fuck yourself gesagt und sie hat gesagt nein?
Alter, nein, ich will natürlich weiterleben, aber es ist halt so. Nee, aber ich kenne diese so Sprachschatz irgendwie so. Die Ed hat, ich bin ähnlich aufgewachsen. Auch Johnny McDay, die mit Ed schreibt. Also Johnny ist ein alter Freund von mir. Eigentlich Vega 4, war sein ursprüngliche Band und Vega 4 war unsere Vorgruppe als bei Raymond.
Echt?
Ja, und so habe ich Johnny kennengelernt. Und The Shape of You, also eine der größten Songs aller Zeiten vom Ed, die Johnny mitgeschrieben hat, Shape of You ist nicht das, was man sagen würde, außer dass man aus Nordirland kommt. Dann würde man sagen, Shape of You, hey. Also, wie du aussiehst.
Mhm.
Und es ist so witzig, weil habe ich Josephine gesagt, Love Yourself hatte man niemals im Leben gesagt. Die hat gesagt, halt, fuck yourself.
Ja, aber es war halt genau das Ding, der Song ist ja auch für Justin Bieber und Justin Bieber, um zu dem Punkt zu kommen, Beleidigung oder nicht in Songs, in den USA ist ja keine Chance.
No.
Dann läuft der Song nicht im Radio, nichts wird gespielt. Und ich finde auch, Ed Sheeran hat ja damals in seinem zweiten Album alle Fucks und sowas rausgenommen, weil ein Taxifahrer ihm gesagt hat, ey, mein Kind kann deinen Song nicht hören, kann deine Songs nicht hören. So. Und ich finde es eigentlich viel cleverer zu sagen, love yourself.
I think so too.
Weil fuck yourself ist so, ist zwar ehrlich.
It's smarter, aber da ist es klüger, einen Flug zu nutzen, oder kann man zeigen, dass du besser bist, als einen Flug zu nutzen? Also ich finde schon, ist es eine Aufgabe. Ich finde es bei Rap manchmal, wo ich das schätze auch wenn ich das nicht kann, aber manchmal denke ich halt, okay, das kann ich jetzt irgendwie so, wenn mein Sohn irgendwie Eminem hört, irgendwie so ein neues Lied, ich denke halt, oh Mann, warum? Du kannst es nicht sagen. Mhm. Weil jetzt muss ich ihm erzählen, um was es geht. Aber es ist halt so wie auf Torstraße lang zu laufen und ficken 2 Euro und denkst halt irgendwie so, die reden über Getränke, Leute, die reden über Getränke.
Ja. Es gibt ja wirklich das Getränk ficken.
Ja, ja. Eine ficken und Fanta. Ey, das habe ich nicht erfunden. Das habt ihr alle alleine, das ist eure Verantwortung.
Das ist das Getränk für 2 Euro.
Not my language, hey.
Nee, aber ich muss sagen, ich gebe dir recht, ich glaube, wenn man es schafft, etwas zu sagen, was alle verstehen, dass es das und das sein soll, aber du kannst trotzdem Kindern vorspielen, du kannst trotzdem, Summer of 69.
Ja.
Es geht nicht um den Sommer von 1969. Also, weißt du, was ich meine?
Yep.
Und das habe ich erst verstanden, als ich dann, als ich auch mal
also nicht alleine schlafen
einen
wolltest.
Sommer dann erlebt
habe. Yes, hab. I understand. Sag mal, aber wollen wir das spielen?
Sollen wir es spielen?
Let's do it.
Gerne.
I want it.
Duet on Prague number 2. Let's go.
Hier geht es direkt weiter im Gespräch. Die Live-Songs hört ihr an dieser Stelle exklusiv in der ARD-Audiothek.
Ich freue mich total, irgendwie so, dass wir als 2 Killer-Lieder zusammen gespielt haben. Ich meine, du bist echt ein großartiger Musiker. Es hat mir so viel Spaß mit dir irgendwie so zu quatschen und auch irgendwie so mehr von dir zu erfahren. Ich glaube, wir würden endlos viel von dir erfahren in der Zukunft. Das war für mich jetzt ein Riesenehre, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du da die Zeit genommen hast und uns so viel erzählt hast und uns hinter die Kulisse, hinter die Gardine gezeigt, wer Tim Kamrat ist, wer Kamrat ist.
Ey, vielen, vielen Dank dir. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Macht's gut.
The songs you picked for me. Hey, bevor du abschaltest, ganz wichtig, abonniert den Podcast. Am besten schickt ihr es gleich mal an eure beste Freund oder Freundin, wenn es natürlich euch gefallen hat. Darauf würde ich mich freuen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Auf Wiedersehen. God bless. Bye bye.
Folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed. Für Feedback und Gastwünsche schreibt uns einfach unter raygarvyshow@swr3.de. Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Hi, wir sind Nils und Felix und wir sind die Hosts vom Podcast Fanta 4. Forever, Baby?
Darin geht's, na klar, um die da.
Wir sind zusammen, oh, wir bleiben schon. MFG, mit freundlichen Grüßen.
Die Fantastischen 4. Wir begleiten die Jungs schon lange, haben sie oft zum Interview getroffen und jetzt für diesen Podcast wieder viele Stunden mit ihnen gesprochen.
Als wir wirklich berühmt wurden, dachte ich immer, man muss anders sein als bisher in meinem Leben und ich muss da irgendwas erfüllen und so. Und dann, also wenn ich mich da selber sehe, jetzt denke ich, Alter, was du für ein Honk warst.
Wie kam es dazu, dass diese 4 Jungs zusammengefunden haben?
Und wie schaffen sie es, seit 35 Jahren immer noch erfolgreich zusammen zu sein?
Die Fantastischen 4. 6 Teile über die Band, die so viel mehr als die da ist.
Checkt den Podcast.
In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Fanta 4. Forever, Baby?
Das war die Ray Garvey Show. The Songs You Picked For Me. Ein Podcast von SWR 3, exklusiv produziert für die ARD Audiothek. Host Ray Garvey. Redaktion Stefanie Schäfer, Anna-Maria Hergt, Helena Stössel für SWR 3. Produktion SWR 3 und mit Vergnügen. Produktionsleitung Anna-Maria Hergt. Schnitt David Janus. Gästemanagement und Produktionskoordination Christina Gysi-Winkler und Lina Pritt-Bajorath. Außerdem beteiligt Jo Bischof-Berger, Sandra Herbsthofer, Lisa Golinski, Joe Garvey, Marc Bürkle.